Und deshalb sollte man mit dem Parasitenthema ganz entspannt umgehen. Da braucht man keine Angst vorzuhaben, denn je mehr man weiß, desto beruhigter ist man natürlich darüber. Und man sollte eigentlich dem Spruch, dem ich immer gefolgt bin und der auch bei uns in der Erziehung eine große Rolle spielt, Wissen ist Macht, nichts Wissen ist Ohnmacht. Und je mehr ich weiß, wo ich mich anstecken kann, wo ich mit Parasiten konfrontiert werde oder wie auch sie möglicherweise mein Leben bestimmen können, denn die haben ja mehr Erfahrung als so mancher Arzt, der hat ja nur ein paar Semester studiert und die haben ja die ganze Evolution hinter sich und wer da nicht, wie man heute sagt, Taco war, der war raus. Ja, das heißt, wir haben es heute mit hochintelligenten, auf den Menschen auch stark angepassten Parasiten zu tun und die dominieren unser Leben.
Recht herzliches Willkommen hier im Podcast von Generation Pille. Schön, dass du heute hier bist und eingeschaltet hast. Wir waren in einer kleinen Sommerpause, vielleicht hast du das bemerkt, aber ich kann sagen, dass ab jetzt sozusagen, heute ist der Start, wieder alle 2 Wochen mittwochs eine Folge online geht zu den Themen Frauengesundheit und Hormongesundheit. Und ja, wir werden wieder ganz spannende Gäste einladen und einfach da anknüpfen, wo wir gestartet sind. Vielleicht hast du in der Zwischenzeit unser exklusiven Podcast gehört, das heißt hier die Zeit vertrieben auf YouTube. Und zwar haben wir einen exklusiven Podcast gelauncht, der nennt sich Coaching Codes. Und dort haben wir vor allem rund um das Thema Gesundheitscoaches, Coaching, Verdienstmöglichkeiten und all diese Themen gesprochen. Ist ein super tolles Projekt geworden. Also bis zum 31.08.23 hast du noch Zeit, diesen exklusiven Podcast zu hören. Danach geht er wieder offline. Aber jetzt möchte ich zu meinem Gast kommen, und zwar ist das Rolf Janssen Rosseck. Er ist Umwelt- und Tropenmediziner und hat wirklich ein unfassbares Know-how, wenn es um chronische Infektionen geht. Diese ganzen Themen sind vielleicht erstmal ein bisschen komplizierter und man muss sich erstmal ein bisschen reindenken, aber Rolf hat wirklich in dieser Folge ganz, ganz toll erklärt, sodass wirklich hoffentlich jeder mitkommt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er mir seine Zeit geschenkt hat und ja, auch seine Expertise hier in den Podcast mit reinbringt. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser tollen Folge und wir hören uns spätestens wieder auf Instagram oder ansonsten in 2 Wochen mittwochs bei der neuen Folge. Ich freue mich auf dich. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Rolf. Ich habe heute, ihr habt es gerade schon im Intro gehört, Rolf Janssen Rosseck bei mir zu Gast und er wird uns heute ein super, super interessantes Interview geben, weil dieses Thema, und ich habe ganz kurz ihm das eben schon im Vorwort gesagt, ist für manche vielleicht nicht ganz so, wo sie denken, ja, da möchte ich jetzt mehr wissen, weil ich das ganz toll finde, sondern eher ein bisschen abschreckend. Und zwar geht es heute um das Thema chronische Infektionen oder auch Parasiten und was das Ganze mit Frauengesundheit zu tun hat und warum vielleicht auch viele Frauen betroffen sind, werden wir nach und nach heute, glaube ich, rausfinden. Aber jetzt erstmal einen wunderschönen guten Tag, lieber Rolf. Schön, dass du bei mir im Podcast bist.
Christina, herzlichen Dank für diese schöne Einleitung und ich freue mich auch, dass ich hier, wie ich gehört habe, jetzt auf der größten Seite für Frauengesundheit, zumindest was den Podcast angeht, mich befinde und danke für die Einladung und ich freue mich, dass ich mit meiner Lebenserfahrung und den Dingen, die ich eben halt auch für meine Patienten tue, vielleicht etwas anreichern kann, euer Denken über das Leben, über die Gesundheit und auch für die Frauengesundheit, hoffe ich, einen Beitrag leisten zu können. Ich bin schon gespannt auf deine neugierigen Fragen zu dem Thema.
Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du uns nicht nur mir heute, sondern auch den ganzen Zuhörerinnen ordentlich Wissen verpasst heute. Deswegen magst du vielleicht mal einsteigen und ein bisschen was über dich selbst erzählen, über deinen Werdegang, was du heute machst, damit einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer dich erstmal ein bisschen kennenlernen.
Ja, ich bin ein ja, katholisch erzogener Junge aus dem Rheinland, habe also auch entsprechend gerüttelt Maß an Humor. Das ist wichtig. Gelacht wurde bei uns in der Familie immer herzlich. Die zentrale Figur bei uns zu Hause war die Mutter. Die spielte noch eine ganz große Rolle oder die Frauen überhaupt. Also wenn ich sagen würde, bist du von Männern oder von Frauen erzogen, würde ich eher sagen von Frauen. Weil leider auch zu meinem 15. Lebensjahr spätestens mein Vater nicht mehr da war, mein Großvater starb und mein Onkel ebenfalls. Damit war ich der letzte Mann sozusagen und musste mich dann mit 15 hat man ja noch nicht so ganz seinen Weg gefunden, erstmal durchschlagen, aber habe dann sehr früh eben halt gelernt, wie diplomatisch, aber auch wie intuitiv Frauen sind. Und das ist die ganz große Stärke, die leider vielen Männern heute abgeht, insbesondere dann, wenn sie sich beruflich qualifizieren. Dann steht doch der Titel oder auch ja die Position so sehr im Vordergrund. Und wir verlieren eigentlich das, was die Stärke der Frauen ausmacht, nämlich die Intuition. Und damit sind wir eigentlich bei dem wesentlichen Anfang auch meiner persönlichen Geschichte. Und deshalb sollte man mit dem Parasitenthema ganz entspannt umgehen. Da braucht man keine Angst vor zu haben, denn je mehr man weiß, desto beruhigter ist man natürlich darüber. Und man sollte eigentlich dem Spruch, dem ich immer gefolgt bin und der auch bei uns in der Erziehung eine große Rolle spielt, Wissen ist Macht, nichts Wissen ist Ohnmacht. Und je mehr ich weiß, wo ich mich anstecken kann, wo ich mit Parasiten konfrontiert werde oder wie auch sie möglicherweise mein Leben bestimmen können, denn die haben ja mehr Erfahrung als so mancher Arzt, der hat ja nur ein paar Semester studiert und die haben ja die ganze Evolution hinter sich und wer da nicht, wie man heute sagt, Taco war, der war raus. Ja, das heißt, wir haben es heute mit hochintelligenten, auf den Menschen auch stark angepassten Parasiten zu tun und die dominieren unser Leben. Was aber wichtig ist im Vorfeld eben halt, wenn man über meine Person spricht, das ist die Neugier. Das heißt, wir kamen aus einer Familie, wo man fragen durfte. Ich habe noch mal so eine clevere Schwester, die ist natürlich meine ältere Schwester, also insofern der kleine Bruder. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Die hat auch Medizin gemacht, hat sich auch mit Parasitologie beschäftigt. Ich bin dann auch in die Tropenmedizin irgendwann, was sie auch schon vor mir gemacht hatte. Ich war in England und habe da mal zweifach eine Ausbildung gemacht. Also die gesamte Parasitologie, die ganze Labordiagnostik und die Schwersterkrankten von der Tuberkulose bis zur Malaria. Habe auch leider viele an Malaria sterben sehen oder anderen Erkrankungen. Aber das hat bei uns zu Hause zum alltäglichen Leben gehört. Denn meine Mutter hat 1955, da war ich 5 Jahre alt, ich bin jetzt schon 73, da hat sie eben halt ihre Praxis aufgemacht und wollte von Anfang an, man höre und staune, eine Privatpraxis machen. Nicht, wie viele immer glauben, weil sie viel Geld verdienen wollte, weil sie wusste, dass die Krankenkassen natürlich Vorgaben machen, an die sie sich als freidenkender Mensch nicht unbedingt immer zwingend halten wollte. Sie wollte für die Patienten das tun, was sie für richtig hielt. Aus ihrer Erfahrung, aus ihrer sehr, sehr guten Ausbildung, die sie damals noch genossen hat. Und das habe ich als Kind mitbekommen. Das heißt, wir mussten damals, weil Wohnung und Praxis zusammen waren, auch den Patienten schon die Hände geben. Da fragte die Mutter, na, wie war denn die Hand? Kräftiger Händedruck oder schlaffer Händedruck? War die kalt, war die feucht oder war die warm? Und kannst du dich nicht an die roten Wangen erinnern? Oder der hatte doch so ein grünliches Gesicht oder so ein blasses Gesicht. Also da wurden wir als Kinder schon drauf trainiert. Deswegen rate ich allen zukünftigen Müttern oder jetzt schon Müttern, die hier zuhören, man sollte frühzeitig seinen Kindern intensiv die Dinge des Lebens beibringen. Und dazu gehört das Fühlen, Schmecken, Riechen und letztendlich das Hinterfragen und dann auch das Verstehen. Ja, deswegen sage ich immer, erkennen, begreifen und handeln. Und das ist das Motto, was ich früher erlernt habe, was dann letztendlich meine Ausbildung gerade noch in England auch nochmal intensiviert wurde, nach dem Motto, see one, do one, teach one. Das heißt, man muss irgendwann was sehen, das muss man beurteilen natürlich, dann muss man es einmal machen und dann kann man am nächsten Tag schon Dozent sein. Das ist eigentlich die schönste Tätigkeit und wir machen ja heute auch Unterricht. Und viele kommen auch gerne zu mir in die Praxis und hospitieren dann. Habe ich jetzt gerade wieder eine wunderbare Ärztin aus Wien da und eine andere Ärztin, schön, die aus Westdeutschland kommt. Und das Wesentliche aber, was man lernen muss, ist eben Selbstvertrauen. Man muss an sich selber glauben. Und das ist, sage ich vielleicht an dieser Stelle nochmal, damit man es begreifen kann überhaupt, was der Lehrer sagte, brauchten wir nicht zu respektieren. Man muss ihn in seiner Position als Lehrer respektieren. Beim Papst war es genauso oder beim Direktor oder beim Arzt oder Professor. Und ich glaube, das ist die wichtige Voraussetzung, die man mitbringen muss, um die Dinge des Lebens zu hinterfragen und zu begreifen, warum man eben diese oder jene Beschwerden hat. Wir kommen auf die Beschwerden ja noch detailliert zu sprechen.
Mit Sicherheit.
Und ich glaube, die Grundvoraussetzung ist die Neugier, sich auf sich selber verlassen, ein Selbstbewusstsein entwickeln durch die Erziehung. Meine Mutter hat immer gesagt, nur das Lob kann erziehen, nicht die Strafe. Und so bin ich eben halt heute großzügig und kann viel von dem Guten, was ich in meiner Erziehung hatte, heute großzügig weitergeben. Und das, was ich den Menschen widme, die zu mir kommen, die zu Vertrauen zu mir haben, das ist eben die Empathie und die Zeit.
Schön.
Und wenn sie sagen, sie haben Schmerzen, habe ich keine Veranlassung, das nicht zu glauben. Was viele eben halt heute belastet, ist, dass alles immer psychosomatisiert wird oder auch psychologisiert oder sogar psychiatrisiert wird. Das ist sicherlich gut, da gibt's Top-Profis. Auch mein großer Sohn ist Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut. Ich verstehe die Materie auch unter dem Aspekt, unter dem Filter auch meines Sohnes. Aber wir versuchen genau den anderen Weg zu gehen und versuchen eben die Psyche biologisch zu betrachten. Das, was zumindest an Biologie da ist, man weiß da heute sehr, sehr viel drüber. Auch bei Tieren sind große Untersuchungen dazu gemacht worden, denn die können ja auch psychisch belastet sein. Ich habe schon Pferde weinen sehen, durch Erreger übrigens, durch Parasiten.
Spannend, ja.
Und was so Parasiten sind, damit man das mal begreift, das kann ich erklären, denn die Fixierung auf die Würmer, die eklig dann irgendwo in der Toilette liegen oder im Stuhl sichtbar sind oder vielleicht irgendwo auf dem Misthaufen sogar, wenn man mal auf dem Land war, Die sollte man aufgeben. Im Grunde ist alles das, was für unseren Körper fremd und bestimmend ist, nämlich unsere Gesundheit wird ja durch Parasiten bestimmt, das ist parasitisch. Und das ist die ganze große Palette von Viren über die Bakterien bis zu den Pilzen und dann weiter eben halt auch zu den echten Würmern, den echten Parasiten. Also eigentlich sind sie alle Parasiten, so war auch die damalige Definition. Alle Erreger sind eigentlich Parasiten, denn sie greifen in unseren Stoffwechsel, sie greifen in unser Immunsystem, sie greifen in unsere Mikronährstoffe, in unseren Darm und auch in unser Gehirn hinein und versuchen sich ihr Leben so bequem und schön zu machen, wie sie das brauchen. Die nehmen ihren Zucker, den sie brauchen, die nehmen unsere Mikronährstoffe weg, die wir teuer gekauft haben oder die guten biologischen Nährstoffe, die wir uns teuer im Bioladen kaufen, die konsumieren die und dadurch wird unsere Gesundheit verändert. Und ja, das rauszufinden, das ist heute meine Aufgabe. Und zu mir kommen Patienten, die eben 5, 6, 8 oder 10 Jahre krank sind, die bei Dutzenden von Ärzten waren, in vielen Universitätskliniken, teilweise auch stationär schon gelegen haben und sie kommen nicht weiter. Sie sind eigentlich am Ende. Psychologisch, psychiatrisch manchmal sogar, aber sozial in jedem Fall und beruflich oder kognitiv einfach liegen zu Hause auf dem Sofa und wissen nicht weiter.
Wahnsinn. Also jetzt hast du ja echt super viel gesagt. Ich hake da nochmal ein. Du hast jetzt auch gesagt, deine Mutter hatte selbst eine Praxis, das heißt auch Medizinerin?
Ja, sie war Medizinerin, sie war Allgemeinmedizinerin, hat eine wunderbare Doktorarbeit geschrieben, mit der sie sich eigentlich hätte schon habilitieren können, aber sie wollte nicht Professorin werden, sie wollte eine kleine Familie, eine kleine Praxis haben. Mit der kleinen Familie hat geklappt, mit der kleinen Praxis nicht. Die war dann
riesig. Ja, ne? Okay, ja, super spannend. Das ist ja auch immer ganz interessant, auch wenn du jetzt sagst, hey, mein Sohn ist auch noch in die Richtung gegangen. Das heißt, es ist ja sehr prägend dann in eurer Familie von Anfang an da gewesen und hat sich ja scheinbar dann auch so weiterentwickelt und entwickelt. Ne? Das ist auch schön zu sehen.
Ja, das ist schön zu sehen. Ich freue mich da auch drüber in der Rückschau. Ich wollte aber Astrophysiker werden oder Astronom. Ich wollte eigentlich gar nicht in die Medizin reingehen. Aber dann habe ich hinterher irgendwann begriffen, dass man mit den Sternen doch nicht so intensiv kommunizieren kann wie mit Menschen. Ja. Und dann habe ich mich doch für die Menschen entschieden, weil die Kommunikation spielte bei uns eine große Rolle. Vielleicht noch zur Kita. Wir waren natürlich nicht in der Kita, weil das war für uns aus einer ganz bestimmten Blickwinkel heraus schon sehr früh bekannt. Jedes Kind, was klein ist, schaut der Mutter 2.000 bis 3.000 Mal am Tag ins Gesicht, um sich zu bestätigen. Hast du gut gemacht? Hast du toll gemacht? Prima, mach weiter so. Das ist das, was uns stärkt. Und das geht natürlich in der Kita leider verloren. Und meine Mutter wusste das schon sehr früh und wir durften halt zu Hause uns sozialisieren. Das kann nicht jeder machen, das weiß ich ja, aber man muss auch die Einschränkungen und die Verluste, die muss man wissen und dann muss man für sich die beste und fürs Kind vor allem die beste Lösung finden. Ne? Denn das Vertrauen, was man braucht, das spielt später im Leben, auch wenn man nach Lösungen sucht, egal ob man Partnerprobleme hat oder gesundheitliche Probleme hat, spielt eine ganz große Rolle. Das Selbstvertrauen.
Ja, du sprichst schon ganz, ganz viele Bereiche an und dann merkt man ja auch schon, dass du jetzt nicht nur die Parasiten anschaust, sondern du hast eine integrative Betrachtungsweise und glaube ich, führst auch deine Praxis genau so, gibst inzwischen ja auch dein Wissen weiter. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie du jetzt aktuell arbeitest? Du hattest jetzt schon mal kurz gesagt, die Patienten, die haben meistens schon einen langen Leidensweg, aber vielleicht können wir das vielleicht auch so ein bisschen in Symptome mal einordnen. Wer kommt zu dir? Wie viele Patienten betreust du aktuell noch? Das ist ja alles auf jeden Fall eine Mega-Leistung, was du noch so abrockst. Von daher, vielleicht kannst du da auch gerne mal so ein bisschen aus deinem Alltag heute erzählen und auch, wie du dazu gekommen bist, das Ganze eben nicht nur aus einem Blickwinkel zu betrachten, sondern aus mehreren, aus vielen. Ne?
Die Voraussetzung, habe ich schon kurz geschildert, war die Neugierde. Immer nachzufragen, stimmt das, was man mir sagt? Muss ich das nochmal nachprüfen? Aber was dann leider dazu kam und deswegen betrachtet sich das, was ich jetzt heute mache, als den schönsten Teil meines Lebens sozusagen. Denn ich habe ja bittere Teile hinter mir, wo ich selber sehr, sehr krank war und konnte kaum, wenn ich jetzt deinen Namen lese, Christina Fischer, und das verschwindet dann, dann konnte ich nach 2 Minuten, konnte ich dann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Also ich war kognitiv völlig am Boden, emotional auch und vor allen Dingen auch physisch. Ich bin vorher 10 Jahre gerudert, ich habe also viel Sport gemacht, 10 Jahre Tennis gespielt, Tischtennis. Also ich war ziemlich sportlich und das war dann auf einmal alles weg. Alles weg. Und ich konnte meinen Berufsweg gar nicht so gehen, wie ich wollte. Ich hatte, erinnere ich mich immer daran, eine wunderbare Freundin damals aus Norwegen, als ich in Berlin studierte, und dann habe ich gesagt, Ingrid, geh, zum Tanzen, ich kann nicht mit, ich war so müde, ich konnte noch kaum zur Toilette gehen. Mhm. Und wenn man dann so eine Grenze kommt, dann fängt man entweder an zu verzweifeln, gibt das Leben auf, was ja viele auch, die ich kannte, gemacht haben. Ich habe auch viel in Krankenhäusern gelegen, viele sind gar nicht mehr am Leben, aber ich habe nie aufgegeben. Das ist das Erste, was man wissen muss, niemals aufgeben, bevor nicht, sage ich immer ganz krass, der erste Sargnagel drin ist, dann weiß man, dann kommt der zweite und dann ist vorbei. Diesen Sarg kriegt man nicht mehr auf, deswegen muss man das nutzen, was man hat, nämlich nur ein Leben, eine Gesundheit, und das macht man vor dem Tod. Deshalb, der Tod ist nicht schlimm, aber das Leben davor, das kann gruselig sein. Und damit sind wir bei den Patienten, und das hat auch mit unserer heutigen Medizin zu tun, die eben keine Lösung gefunden haben und die versucht haben, in den verschiedenen Fachbereichen ihre Symptome zu erklären. Manchmal werden die ihnen gar nicht geglaubt. Und man versucht, die Psyche dann in den Vordergrund zu stellen. Das sind Profis, wie mein Sohn eben halt auch, die können das. Aber die haben zum Teil eben die Dinge über Parasiten nicht gelernt und sie wissen auch nicht, wie die Parasiten in die Psyche eingreifen können. Mhm. Und was ich heute mache, wie du so schön sagst, was ich so abrocke, da habe ich mich eigentlich so kurz vor dem 70. Lebensjahr für entschieden und habe gedacht, wenn du da am Tag mit 4 Patienten zu tun hast, bist du 8 Stunden beschäftigt, da hast du noch keine Tasse Kaffee getrunken. Das geht so nicht weiter. Wir müssen ein Netzwerk schaffen, wo unter ähnlichen Bedingungen, integrativ nennst du das, wir können auch sagen, wir bündeln sämtliche Spachten der Medizin und schauen in alle Spachten hinein, denn die Krankheit ist nicht nur eine Parasiteninfektion, sondern die ist multiple. Und leider ist es so, dass nach dem Motto vielleicht teile und herrsche in der Medizin vieles aufgeteilt ist. Wir wissen ja heute, wählt man als Student ja auch schon die Fächer ab. Und das macht man in der Medizin genauso. Nö, das will ich nicht. Gynäkologie kommt für mich in Frage und Neurologie schon gar nicht. Ich mache Augen. Ja, und dann ist man Augenarzt und guckt eigentlich auch nur in die Augen. Mhm. Aber was ist mit den Füßen? Was ist mit dem Herz? Was ist mit dem Hirn? Was ist mit der Lunge? Und das haben wir eigentlich schon früh als Kinder in der Familie gelernt, weil meine Mutter ein Allround-Talent war eigentlich, auch in der Medizin, was man klassisch als Allgemeinärzte bezeichnet und als Hausärztin. Da wurde eben von der Operation bis zur Geburt, es wurde alles eigentlich gemacht. Das Herz wurde betrachtet, die Seele sowieso, der Körper, die Haut, die Zähne, die Augen. Und ich habe diesen Weg eigentlich nie verlassen. Und bei meiner eigenen schweren Erkrankung, die mich auch viel Zeit, aber auch viel Herausforderung gekostet hat, wo wir auch nicht alle Fragen gleich beantworten können. Die Hauptfrage war immer die Müdigkeit, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, denn das ist das Hauptsymptom unserer Patienten. Die können einfach nicht mehr, sind nur noch müde und es gibt keine Erklärung dafür. Das war mein erster großer Weg, über die Müdigkeit eigentlich wiederzufinden in die verschiedenen Bereiche der Medizin, denn es gibt so viele Gründe, warum man müde sein kann und all diese Gründe muss man explorieren. Man muss alle Fragen dazu stellen und ich muss dann eine Checkliste sozusagen, würde man heute sagen, abgehen, die hatte ich damals natürlich noch nicht, und sagen, wo kommt denn die Müdigkeit her? Und da steht an erster Stelle stehen die Parasiten. Wenn die im Körper sind, dann spreche ich immer von immunmüde. Denn wenn ich den Stachel im Immunsystem habe, dann bin ich so lange müde, wie der Stachel da drin ist. Das kennt man ja vom Splitter im Finger. Ja. Da kann man diskutieren, wie man will. Da kann man Salben drauf schmieren, Schmerztabletten nehmen. Der Stachel muss raus. Und wir suchen natürlich nach den nicht einzelnen, sondern vielen Stacheln und gehen praktisch über die gesamte Medizin, von den Hormonen bis über die Schmerzen, von der Haut bis in den Darm, von dem Mikrobiom sozusagen, ja, bis zum Auge, der Sehkraft oder eben den Zähnen natürlich auch. Wir sehen es ja beim Hund schon, wenn man den Hund sieht, was der für ein fussiges Fell, sagen wir im Rheinland, hat, ne, wenn die Haare so richtig quer stehen und so stumm und matt sind. Und das ist bei Frauen ja auch so, wenn das Haar nicht mehr glänzt und die Haare ausfallen, dann stimmt etwas nicht. Manchmal mit der Psyche, aber meistens eben halt mit der Biologie der Frau. Und das sind eben halt Dinge, die kann man beim Hund am Fell erkennen, aber beim Menschen zieht man den Schluss nicht so einfach. Mhm. Und all diese ganzen Dinge sind mir natürlich im Laufe meiner eigenen Erkrankung aufgefallen, mit viel Werf, mit viel Engagement, mit viel Motivation, niemals aufgeben und natürlich auch mit einigen Begleitenden. Meine Schwester war dabei, meine Mutter war dabei, einige ärztliche Kollegen, die wir aus dem Studium kannten oder später auch aus der Medizin, die haben sich an der Suche beteiligt. Und so hat sich eigentlich die anfängliche die Verdachtssituation bestätigt. Es handelt sich hier um multiples Geschehen, wo eben Parasiten, Infektionen der genannten Art, Viren, Bakterien, Pilze, Würmer, eine Rolle spielen. Und es ist ein Multi-Infektionssyndrom sozusagen. Und das ist eine sehr, sehr komplexe Materie, die natürlich nicht jeder Arzt so im Studium lernt und auch nicht später in seiner Facharztausbildung oder dann auch in der Praxis scheitert er oft daran und gibt das meistens dann ab. Mhm. Und leider landen diese Patienten dann sehr häufig eben nur in der Psychosomatik. Die brauchen ja eine Stütze. Die brauchen jemanden, der als Psychologe sie an die Hand nimmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie es früher die Mutter gemacht hat, die ist ja dann weg. Manche Frauen können das dann auch nicht, weil sie überlastet sind damit. Manchmal sind sie auch selber krank. Und dann ist für mich persönlich ein System entstanden, sozusagen eine Herangehensweise. Lasst man sie holistisch, integrativ, wie auch immer. Ich nenne sie systemmedizinisch, weil man eben die Zusammenhänge begreifen muss. Man muss wissen, welche Ursache kann welche Symptome hervorrufen als singuläre Ursache. Und wie kompliziert ist es erst, wenn ich dann komplexe Ursachen habe, verschiedenste Erreger. Wir haben Patienten, die haben 5, 6, 8 laufende oder manchmal noch sogar mehr Infektionskrankheiten, nach denen nie gefragt worden ist. Wahnsinn. Und was wir sind und bleiben, wir sind neugierig. Wenn der Patient kommt, dann legt der sein ganzes Leben auf den Tisch. Der muss vorher seine Körpertemperatur gemessen haben, was die ist schon wichtig. Viele haben kalte Füße, kalte Hände, die frieren immer. Viele Frauen frieren. Ja, absolut. Warum frieren die eigentlich? Ganz wichtiges Symptom. Viele sind auch depressiv. Warum sind die depressiv? Das liegt nicht immer am Mann oder liegt nicht immer an der Mutter oder an dem gespannten Verhältnis zur Familie oder an den Kindern, sondern da gibt es noch Ursachen. Und das, was dann wichtig war, den Ursachen auf den Grund gehen, statt das zu machen, was wir heute immer machen, irgendwelche Bagatelldiagnosen. Ja, das Alter und du hast auch einen Umzug gehabt, gestern hast du so viel getrunken, die Party und oder dein Alter oder ne, was weiß ich, der Freund hat dich gestresst. Es wird immer nach Bagatellursachen gesucht. Und diese Erklärung dafür, die gehen ja nicht weiter. Die führen uns ja nicht zum Ziel, nämlich zum Hinweis, was ist die Ursache? Mhm. Und dann verlieren wir eigentlich den Faden oder wir verlieren das Ziel aus dem Auge und dann finden sich viele damit ab. Dann gibt es natürlich psychologische Praxen, die machen Coping, die sagen, ihr müsst sich damit abfinden, sind jetzt müde, das ist ihre Lebenssituation und so weiter. Und diese Sachen, die haben wir auf den Punkt gebracht zu einem System, was ich letztendlich auch als Ausbildung anbiete.
Ja, Wahnsinn. Ich meine, jetzt hast du es gerade auch schon so ein bisschen gesagt, das größte Symptom ist chronische Erschöpfung oder Müdigkeit. Das heißt dann, wenn man so gar nicht mehr in die Pötte kommt, auf Deutsch gesagt, nicht mehr hochkommt, für gar nichts mehr eine Motivation findet. Wie würdest du sagen, du hast jetzt gesagt, ja, die kommen dann eben, wenn sie schon einen langen Weg hinter sich haben. Aber gibt es irgendwelche Anzeichen, die man vielleicht auch früher, auf die man achten kann, wo man weiß, hey, okay, das könnte jetzt ja schon ein Vorbote sein, dass ich eben gar nicht irgendwie 8, 9 Jahre da irgendwie rumhänge, sondern vielleicht schon viel früher auf diese Schiene komme. Gibt es da irgendwie Symptome, die wir da vor dieser chronischen Müdigkeit haben?
Bevor wir auf die Symptome zu sprechen kommen, müssen wir an einen Spruch denken, den jeder kennt. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du wirst. Und damit sind wir in der Hauptphilosophie der beiden Ausbildungsgänge, die ich gemacht habe, die Umweltmedizin und die Tropenmedizin. In der Umweltmedizin muss man immer fragen, ja, was hat der zu Hause? Elektrosmog, hat er eine neue Wohnung, hat er ein neues Auto, da riecht's nach Kunststoff, nach ausgasenden Lösungsmitteln zum Beispiel. Der hat sich gerade selber die Wohnung gestrichen. Was waren das für Farbstoffe? Was waren da für Lösungsmittel drin? Was ist der Mensch? Ja, wir kennen das ja, über Ernährung redet ja heute jeder, aber die Ernährung ist nicht immer die ideale. Entweder passt das nicht zum Körper, nicht zum Stoffwechsel oder es sind vielleicht auch belastende Stoffe da drin. Ja, wir denken an Spritzverfahren bis hin zum Wein. Alles kann kontaminiert sein mit Pestiziden oder mit irgendwelchen anderen Giften. Also das lernen wir ja schon und da sind wir aufmerksam. Viel wichtiger aber in der Umweltmedizin frage ich ja auch, ist der Mann Aluminiumschweißer oder arbeitet der im Bergwerk zum Beispiel? Ich bin also in meinem ersten Institut in Düsseldorf im Institut gewesen für Silikoseforschung. Das heißt, da geht es um Feinstäube, die entstehen, wenn man unten im Bergwerk arbeitet, die werden eingeatmet und dann bekommt er eine Lungenerkrankung, die man Silikose nennt. Diese Feinstäube setzen sich in die Lunge, vernarben die Lunge. Das heißt, der Umweltmediziner fragt, was machst du? Was bist du berufliche Exposition? Ja? Und die zweite Sache, das ist die Reisemedizin, da fragt man,
wo warst du?
Zum Beispiel, wo bist du gewesen? Warst du in Afrika? Kannst du dir eine Malaria gegoogelt haben? Aber es ist ja nicht nur die Malaria als Tropenerkrankung. Es sind ja, sagen wir mal, Reisen ins Mittelmeergebiet. Nehmen wir mal Malta. Als gibt's einen schönen Begriff, der heißt Malta-Fieber. Gibt also ein Fieber, was man auf Malta entdeckt worden ist. Was war da? Da ist eben Frischkäse gegessen worden, was ja viele junge Frauen heute oder auch Frauen generell gerne machen. Und im Frischkäse können eben halt Erreger drin sein, Parasiten sozusagen. Und die können bestimmte Krankheiten, die auch Müdigkeiten verursachen, hervorrufen. Ne? Malta-Fieber heißt das dann. So ist es damals eben entdeckt worden. Und da sieht man, ich kann den oder muss die Menschen fragen, wo warst du? Urlaub gewesen. Da kommt ein Mann zu mir, der hat jeden Morgen früh Erbrechen, bevor er sich die Zähne putzt. Da sage ich, mein Gott, das hast du eine Reise gemacht. Ja, ja. Sag, wo warst du denn? Ja, auf den Malediven. Ja, sag, wo warst du da? Im Barfußhotel. Ich sag, im Barfußhotel, von der Bar bis zur Toilette, mit nackten Füßen auf dem Sand. Ja, genau. Ja, sag, dann weiß ich, was du hast. Wie? Du weißt ja, hast du noch gar keine Blutuntersuchung gemacht. Der hat sich noch nicht mal hingesetzt. Ja, ich sag, du hast eine Zwergfadenwurminfektion. Sagt er, was ist das denn? Das ist eine Erkrankung, sage ich, die sich bildet, wenn eben die Larven, die im Sand sind, und zwar da an der Toilette, wo du sitzt und dein Geschäft machst, dann bohren die sich in deine Fußsohlen rein, das merkst du gar nicht. Und dann hast du diese Übelkeit, diesen Brechreiz morgens vor dem Zähneputzen, noch nicht mal vom Frühstück, vom Zähneputzen. Haben wir diagnostiziert, stimmte die Diagnose, haben wir Antiparasitika gegeben, die Übelkeit war nach 4 Tagen weg. Das ist also die Frage, die wir stellen müssen, was hat der Mensch für ein Leben? Es kann genauso gut sein, nehmen wir das Beispiel mit meinem Sohn. Mein Sohn sitzt mit mir, wollte mal wieder eine Pizza essen vor ein paar Wochen und der sitzt mit mir in der Pizzeria, junger Kerl, 18 Jahre alt, der Jüngste ist das von mir, und dann auf einmal lässt er die halbe Pizza stehen. Ach, sagt er, die lasse ich mir einpacken. Ich sage, warum das denn? Hast du Völlegefühl? Ja, ich habe so ein bisschen Völlegefühl. Ich sage, Junge, ich weiß warum. Wieso, Papa? Ja, ich sage ganz einfach, Völlegefühl hat man, wenn man bestimmte Parasiten im Bauch hat, nämlich im Magen hat, nämlich Helicobacter. Und ich sage, du hast seit einem Jahr eine Freundin, die hat dich angesteckt, denn du hattest das von der Freundin nicht. Und dann habe ich die Freundin einbestellt, haben wir beide untersucht, beide hatten Helicobacter, er hatte sich bei ihr angesteckt, wir haben das therapiert, jetzt essen sie wieder ihre gesamte Pizza. Das sind die Dinge, die man wissen muss. Also sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, womit du dich infizieren kannst. Sage mir, wohin du reist und ich sage dir, welche Krankheiten du dir mitbringen kannst. Und jetzt kommt der dritte Aspekt. Sage mir, welche Katze du zu Hause hast, welchen Hund, welches Ziege, Schaf, Schwein oder Rind.
Jetzt muss ich mal suchen, wo meine Parasitenschleuder ist.
Ja, aber hier vorsichtig. Nicht den Begriff Parasitenschleuder einsetzen. Ich gehöre ja nicht zu denen, die eben die Katzen verbannen oder die Hunde verbannen, sondern im Gegenteil, wir haben uns der Materie angenommen. Schon vor 20 Jahren haben wir einen Verein gegründet, zur Erforschung der Infektionskrankheiten bei Hund und Katze. Mhm. Ja, Pets sagen die Engländer ja dazu, die Haustiere. Ja. Ne? Wir lieben diese Haustiere. Ich habe auch teilweise bis zu 3-4 Hunde gehabt. Also ist alles wunderbar. Ich muss nur wissen, was der Hund möglicherweise überträgt. Und wenn ich mir jetzt einen Hund anschaffe und plötzlich bekomme ich einen Blähbauch nach einem Jahr, dann muss ich wissen, dass der Blähbauch vom Hund kommt. Was macht der Hund? Um es ein bisschen unanständig auszudrücken, der leckt sich den After, dann leckt er sich das Fell. Wir streicheln das Fell, das will er ja auch, dass wir ihn streicheln. Und dann haben wir die Zysten von den einzelligen Parasiten, die wir Lamblien nennen, haben wir im Bauch, im Magen, im Darm. Und dann bekommen wir einen Blähbauch. Und dann gibt man einfach ein Antiparasitikum 10 Tage und dann ist der Blähbauch weg. Man muss nur wissen, man kann sich am Hund jeden Tag wieder neu anstecken und irgendwann muss man dran denken, nicht direkt vom Fell des Hundes ins Gesicht oder ans Butterbrot oder vielleicht sogar an die Apfelsine, die man ja schält und dann hinter fasst man mit denselben Händen, wo man die Schale angefasst hat, fasst man die Frucht an und steckt sich die ungewaschen sozusagen in den Mund. Also das sind so die Wege, die muss man kennen und damit haben wir auch schon charakterisiert, was oft die Patienten, die zu uns kommen, nicht wissen, dass ihr Hund, ihre Katze, ihre Reise, ihr Partner oder viele andere Dinge, die sie gegessen oder gemacht haben, eine Rolle spielen, die möglicherweise Ursache für ihre Müdigkeit, für ihre Erschöpfung und für ihre Leistungsschwäche sein können. Und meine Aufgabe ist es dann, all diese Fragen zu stellen, entweder schriftlich werden sie dann auf der Anamnese, auf dem Bogen ausgefüllt, oder wenn sie dann vor mir sitzen mit dem Riesenbogen und sagen, Herr Doktor, das war aber viel Arbeit, diese vielen Fragen, dann stelle ich noch 100 Fragen mehr. Dann gibt er mir die Antworten und dann sehe ich, wo irgendwo die Parasiten oder eben halt die Gesundheit durch Infektionen meistens oder Belastungen anderer Art gefährdet sind.
Ja, extrem spannend. Ich meine, jetzt hast du ja gerade 2 Beispiele gegeben, wo das so sehr offensichtlich scheinbar für dich war. Jetzt ist es aber so, dass man ja nicht direkt einen Spezialisten immer neben sich sitzen hat, der sagt, du und jetzt guckst du nach dem und dem und dem, weil das kann sein. Wie ist das, wenn ich jetzt irgendwie die Vermutung habe, hey, ich könnte da betroffen sein? Suche ich mir als erstes einen Therapeuten und der führt dann Tests durch? Oder gibt es schon Dinge, die ich vielleicht auch selbst testen kann? Das ist, glaube ich, für die Zuhörerinnen spannend, wenn sie jetzt denken, oh Gott, vielleicht müsste ich das auch mal. Ich bin chronisch müde und ich habe ständig irgendwie Darmbeschwerden und das geht überhaupt nicht weg. Ich habe schon alles versucht. Was sind so die Tests, die man machen kann?
Bevor ich über die Tests spreche, vielleicht noch mal kurz auf die Haltung zu sprechen zu kommen. Ich schätze sehr ein Buch, was amerikanische Frauen geschrieben haben, alles Hausfrauen, die mit der Medizin eigentlich wenig zu tun haben. Aber sie stehen natürlich mit beiden in der Medizin, weil sie eben halt gesundheitlich angeschlagen sind. Und das Buch heißt Stop the Thyroid Madness. Mhm. Und das haben die Frauen geschrieben. Ich halte das oft, bin ja Linkshänder, halte ich beim Vortrag oft hoch und sage, das ist es. So müsst ihr abstimmen mit den Füßen. Das heißt, wir haben hier eine tausende Frauen, so ähnlich wie ja hier auch eure große Podcast-Gruppe, die begreifen, irgendetwas stimmt nicht. Und irgendwie haben sie sich im Internet kennengelernt, über den Austausch, den wir kennen, über die sozialen Medien, sagt, mach, habe ich auch, die Müdigkeit, die kalten Füße, Konzentrationsstörungen, manchmal auch prämenstruelle Beschwerden, da können wir allein ein eigenes Podcast mal zu machen, ja, ja, ganz interessante gerne. Sache. Und wie das auch mit Parasiten oder Infektionen oder gesundheitlichen Belastungen im Zusammenhang stehen kann. Sie haben auf jeden Fall festgestellt, im Wesentlichen Frau Bolthorpe, so heißt die Initiatorin, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Die haben einen richtigen Arzt, der ist vernünftig, der ist gut ausgebildet, hat eine gute Reputation, ist auch sehr nett und sie haben etwas verschrieben bekommen, aber das Leben wird nicht so mehr, wie es vorher war. Das heißt, die haben eigentlich eine versteckte Schilddrüsenunterfunktion, die offensichtlich mit der Therapie nicht so richtig pariert werden kann. Und jetzt kommt das Wichtige bei der Frage, die du auch eben gestellt hast. Wir müssen, und deshalb ist nicht wichtig, was ich weiß, sondern was ihr am Ende des Podcasts vermutet, was ihr in eurem Kopf euch denkt und denkt, könnte das auch bei mir eine Rolle spielen. Dann müsst ihr anfangen zu arbeiten, zu denken und dann müsst ihr die Fragen stellen, möglicherweise im Netz, am möglichst würde ich immer empfehlen, im englischen Internet, im deutschen steht leider nicht so viel. Ja, das ist einfach so. Der Faktor ist wahrscheinlich ein paar hunderttausend, wenn man da über die Mengen redet, die man da recherchieren kann. Und dann müsst ihr auf jeden Fall den Willen entwickeln, ich will da raus. Das ist das Allerwichtigste. Denn nur das führt zur Diagnose. Das führt auch zur Suche zu einem Therapeuten. Man kann ja bei seinem Hausarzt versuchen. Warum nicht? Es gibt sehr, sehr gute Hausärzte. Meine Mutter war Hausärztin. Insofern großes Lob an Hausärzte, nicht? Aber wenn der nicht weiter weiß, dann muss ich eben zum Nächsten gehen. Ich muss so lange suchen, bis ich was finde. Also will ich auf den 8000er und habe den Südhang versucht und der geht nicht. Dann nehme ich den Nordhang, der geht nicht, den Westhang und am Ende ist es dann der Osthang und ich stehe irgendwann auf dem Gipfel. Und so muss man auch seinen eigenen Gipfel ersteigen, wenn man krank ist. Niemals aufgeben. Immer Fragen stellen und dann irgendwann, und so war das bei diesen Frauen, haben die entdeckt, dass die Therapie, die man ihnen allen, tausenden von Frauen empfohlen hat, offensichtlich nicht die richtige ist. Und um das zu ändern, haben sie sich belesen und da das nicht alle Frauen schaffen, weil viele ja sehr müde sind und können nicht stundenlang im Internet recherchieren, haben das Buch dann geschrieben. Das ist ein Rezeptbuch, ja, das einfach so wie früher Oetker Kochbuch, ne, man nehme und dann findet man ganz genau. Das ist schon mal die erste Selbsthilfe. Die Selbsthilfe, ich habe auch damals Selbsthilfegruppen in Berlin, ich war mal der höchste Seuchenmann von Berlin, habe auch Selbsthilfegruppen gegründet, damit man sich entsprechend vorbereiten kann, damit man sich informieren kann, damit man auch mit Betroffenen sprechen kann. Und Frauen sind ja da sehr solidarisch untereinander. Das haben Männer leider nicht, die sind meistens neidisch aufeinander. Frauen schließen sich eher zusammen. Deswegen ist das keine Männerinitiative geworden, sondern eine Fraueninitiative, die eben dieses Buch geschrieben habe. Ein Buch, was sich jeder anschaffen sollte. Gibt es einen deutschen Titel, das heißt Stopp den Schilddrüsenwahnsinn. Könnte mal jeder nachgucken.
Würde ich das mal unter die Podcast-Folge verlinken, ja, unbedingt für diejenigen, die das interessiert.
Sollte man machen, weil das einfach auch zeigt, erstens mal, wie man sich verhalten muss, wenn es einem nicht gut geht, dass man solidarische Partner sucht, mit denen versucht zu recherchieren, denn gemeinsam ist man schlauer, ist man stärker und dann möglicherweise zu einer Initiative kommt, die muss nicht unbedingt sein, aber auch in dem Buch gipfeln kann. Ich persönlich auch als Arzt muss heute sagen, für mich ist das eines der besten Bücher über den Gesamtzusammenhang der Schilddrüse. Da geht es nicht nur um Unter- und Überfunktion, da geht es um die anderen Hormone, da geht es um die Mikronährstoffe, da geht es um die Erklärung, was ist Magnesium, wofür brauche ich das, was macht die Schilddrüse, wie ist die belastet. Also all das kann man nachlesen. Also hier haben wir schon mal einen Fundus von Wissen, der ist also unbezahlbar eigentlich. Ich glaube, Buch kostet 12 oder 14 Euro. Sollte man also unbedingt in jedem Haushalt haben. Und da sollte man auch die Kinder schon drauf trimmen und sagen, guck mal hier, deine Schilddrüse, da ist so ein kleines Ding hier oben. Aber das hat eine ganz, ganz große Bedeutung für dich. Von der Libido angefangen bis zu deinem Haarwuchs, von der Größe, die du als Mensch erreichst hinterher, bis zu deiner Konzentration, von deiner Stimmung bis hin zum Blutdruck und dem Herzschlag. Alles das wird bestimmt durch die Schilddrüse. Und das haben die Frauen wunderbar zusammengefasst. Und so müsst ihr arbeiten. Deswegen halte ich das auch hoch und sagt, guckt euch an, stimmt mit den Füßen ab, ja, solidarisiert euch, lernt zusammen und tauscht euch aus, denn dann seid ihr stark und dann muss man auch mal etwas bewegen. Und zu deiner Frage zurück, es ist natürlich nicht so einfach, Therapeuten zu finden, die so denken. Und da wird man so oft eben mal an die falsche Tür geklopft haben, man wird enttäuscht, man wird vielleicht sogar diskriminiert, man wird beleidigt. Also was meine Patienten berichten, das will ich alles gar nicht hier erzählen, aber das ist nicht schön. Das ist für mich persönlich nicht nach dem Knigge, den ich mal gelernt habe, dem Benimmbuch, wo drin steht, wie man sich auch als Arzt zu verhalten hat. Leider halten sich viele nicht mehr an diese Bücher, warum auch immer, die gelten als alt und als überholt. Kann ja jeder machen, wie er will, aber wir müssen, wenn wir mit den Füßen abstimmen, selber entscheiden, wo ich hingehe. Ja, ich suche mir ja auch den Mann aus, mit dem ich mich ins Bett lege. Ich suche mir aber auch den Arzt aus, der ja sehr nah an meinen Körper und an mein Leid auch herankommt. Und ich bin ja sehr, sehr verletzlich, wenn ich müde bin, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich depressiv bin, wenn ich vielleicht meine Beziehung dadurch verloren habe, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja, das sind ja alles Dinge, schwerste Verletzungen. Und dann kann ich erwarten, wenn ich zum Arzt komme, dass ich mit Empathie da empfangen werde. Dann muss ich zwar nicht auf dem goldenen Tablett getragen werden, aber ich muss adäquat in meiner schweren Lebenssituation muss ich verstanden werden und da muss mir dann der Arzt helfen. Und wenn es jetzt um die Frage geht, welche Diagnostik muss ich machen, dann sollte es schon jemand sein, der darin geschult ist. Also entweder ist er Umweltmediziner oder er ist Tropenmediziner oder hat das Konzept, was wir ja erarbeitet haben, wofür wir extra eine Fortbildung anbieten für Therapeuten, übrigens für alle Therapeuten, nicht nur für Ärzte, sondern auch für Heilpraktiker. Es können auch Osteopathen sein. Wir haben auch Zahnärzte zum Beispiel dabei, denn die greifen dir ja auch nicht nur in die
Klar.
Zähne, sondern die Zähne sind ja interessanterweise nicht als Gebiss irgendwo auf dem Nachttisch, sondern die sitzen ja mitten im Mund und damit auch im Immunsystem. Das heißt, wir müssen suchen. Wir müssen den richtigen, auch auf mich passenden oder auf dich oder auf euch passenden Therapeuten finden. Das ist nicht einfach. Um da aber hilfreich wirken zu können mit den vielen Kollegen, die wir schon ausgebildet haben, den Therapeuten, nicht nur Ärzten, sage ich extra nochmal. Und auch wir nehmen nur Ärzte, die sich mit Heilpraktikern verstehen, und wir nehmen auch nur Heilpraktiker, die sich mit Ärzten verstehen und mich mit denen auch austauschen. Was sollen hier Grabenkriege? Sowas
Ja,
wollen wir nicht. Wir wollen
absolut,
Verständnis
absolut.
haben, wir wollen gemeinsam eben halt den Menschen betrachten. Und wenn du jetzt eben halt in unserem Therapeutennetzwerk, was wir haben, oder auch im Therapeutenfinder mittlerweile, wo sich dann Therapeuten einschreiben können, die natürlich auch von unseren Anfragen profitieren, denn ich kann ja, wenn ich jetzt ungefähr noch
Nicht an.
300 Anfragen habe, die kann ich gar nicht mehr abarbeiten. Das heißt, wir haben unsere Praxis erstmal geschlossen, wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf, ganz wichtig. Und wir verteilen jetzt sozusagen nach Postleitzahl, aber auch nach Wissen um die Kollegen, die wir ja kennengelernt haben. Über Monate waren die bei uns und haben sich mit uns ausgetauscht. Und dann stehen die auch bei uns im Therapeutenfinder drin. Und dann kann derjenige, der auf der Suche ist, eben halt hier sich auch bedienen. Man muss halt über uns gehen. Und man muss in den internen Kreis kommen. Das setzt natürlich gewisse Entwicklungsstufen voraus. Und wir haben den Therapeutenfinder jetzt erstmal für die Therapeuten, die bei uns drin sind im Kurs oder die den Kurs absolviert haben, haben wir den freigestellt. Aber das wird letztendlich wachsen. Wir machen das ja erst seit 2, 3 Jahren und das wächst aber exponentiell. Und die Sympathie wächst auch und die Neugier von allen möglichen Gruppen, auch deine Neugier letztendlich, hat ja dabei eine Rolle gespielt. Und so kommen wir eben halt durch die Social Media immer weiter in die Öffentlichkeit. Was wir wollen nicht die Welt verändern. Es gibt viele Tausende von Therapeuten, die wunderbar sind. Was wir wollen, und das war meine Idee, als ich begonnen habe damit, ich will Leuchtturm sein für diejenigen, die im Dunkeln sind und nicht wissen, wohin. Und wenn die das Licht dann finden, dann können die mich ansprechen. Und wenn sie den Eindruck haben, mit dem kann ich umgehen, der kann mich verstehen, dann kann man zusammenkommen und dann kann man die Fragen stellen, die du jetzt auch gestellt hast. Was brauche ich denn? Wie kann ich denn weiterkommen? Welche Diagnostik muss laufen? Muss ich jetzt gleich nach Würmern gucken? Oder wenn ich müde bin, muss ich nach was anderem gucken? Was muss ich überhaupt machen? Und das kann eigentlich nur ein Therapeut, der, ich will es mal so sagen, wie du es formuliert hast, integrativ ausgebildet ist, der systemmedizinisch denken gelernt hat und der vor allen Dingen als erstes mal nur empathisch ist. Da sitzt die Frau und weint und dann muss ich die auffangen. Da muss ich sagen, ich habe Verständnis dafür. Bei uns wird sehr viel geweint, aber es wird auch sehr viel gelacht. Und am Ende, dann reiben wir uns die Hände, wenn wir dann weitergekommen sind.
Ja,
Nicht alle Fragen
absolut.
können wir lösen, aber wir können in jedem Fall den Menschen Hoffnung geben und Perspektive. Und das, was man wissen muss, natürlich habe ich im Darm irgendeinen Parasit, habe ich im Blut irgendeinen Parasit, habe ich vielleicht sogar im Gehirn ein Virus. Gibt es ja auch Viren, die dich wuschig machen oder auch Parasiten, Malariaartige, die im Kopf Infektionen machen und dann kann ich nicht mehr denken und schwitze nachts auf einmal. Ich hatte eine Frau, das ist jetzt für die Frauen ganz wichtig. Eigentlich bin ich über ihren Mann daran gekommen. Da hatte ich einen Job noch und wollte dann diese Position, die ich hatte, verlassen. Also 3 Tage hatte ich noch in dem Gebäude. Da sprach mich der Pförtner an und sagte: Mensch, Jansen Rossek, du kannst ja nicht einfach gehen. Ich muss mal was fragen. Ja, ich sag, was ist denn los? Meine Frau ist so krank. Also, was hat denn die? Naja, die hat seit 10 Jahren Wechseljahrsbeschwerden. Ich sag, seit 10 Jahren? Da muss man sofort den Gynäkologen wechseln. Keine Frau hat 10 Jahre Wechseljahrsbeschwerden, da stimmt was nicht. Aber ich sag dir, was die Frau hat. Vor 3 Jahren hast du mir erzählt, ihr habt einen großen Garten, den macht deine Frau. Vor 3 Jahren hast du mir erzählt, die Frau hat mehrere Zeckenbisse gehabt. Kannst du dich noch erinnern? Ja, stimmt. Ich sag dir, was die Frau hat. Die hat eine Malaria des Nordens. Was ist das denn? Ich sage, das ist eine Infektion mit Parasiten im Blut, die macht Beschwerden, die sehen aus wie Wechseljahrsbeschwerden, da schwitzt man sogar nachts, was ja manche Frauen, die in den Wechseljahren sind, haben.
Absolut, ja.
Ich sage, schick die Frau, wir nehmen dir Blut ab, wir untersuchen. Kann ja sein, ich liege falsch. Blut abgenommen, was hatte sie? Eine Malaria des Nordens. Dann haben wir ihr Antimalariamittel gegeben, 2. Nach 4 Tagen rief sie unter Tränen an, Herr Janssen-Rossek, alle meine Wechseljahrsbeschwerden sind weg. Wie geht das denn? Ich sage, das geht ganz einfach. Man muss etwas wissen, man muss neugierig sein. Ihr Mann hat sie gerettet, denn der hat mich angesprochen.
Ja, Wahnsinn.
So läuft das. Das sind jetzt nur kleine Beispiele, aber davon könnten wir jetzt noch in vielen weiteren Podcasts, wenn das Interesse hervorgerufen ist, sozusagen, wenn die Neugier wächst, können wir gerne in die Tiefe gehen. Wir wollten ja heute, hast du ja extra vorher gesagt, nicht ganz so tief gehen in die Details.
Auf jeden Fall, weil ich glaube, dass das Thema ja erstmal so ein bisschen überhaupt noch weiter bekannt gemacht werden sollte, auch gerade in dem Bereich Frauengesundheit, weil viele, die jetzt vielleicht den Podcast hören, haben Zyklusbeschwerden, PMS, genau das, was du gerade auch gesagt hast, haben vielleicht gar keine Periode. Meistens, wir wissen, dass natürlich der Darm und die Leber damit eng verknüpft sind, aber dass man natürlich dann vielleicht auch sowas mal beleuchten muss. Ich glaube nicht, dass das so viele auf dem Schirm haben und deswegen ist es auf jeden Fall sehr gut, dass wir erstmal überhaupt heute darüber sprechen. Du hast vorhin noch eine Sache und da war ich letztens, habe ich selbst was zur Schilddrüse und Körpertemperatur auf Social Media geteilt und viele waren dann ganz irritiert, wie die Körpertemperatur gibt Informationen darüber, wie gut meine Schilddrüse denn funktioniert. Und das hat natürlich ja auch eine wichtige, sehr wichtige Bedeutung, zum einen für unser Immunsystem, zum anderen eben dann, wenn wir vielleicht auch einen Befall haben und eine sehr niedrige Körpertemperatur. Magst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen was sagen?
Gerne, lass mich einen Sprung machen zu der Bärin, die in den Winterschlaf geht.
Gerne.
Die Bärin im Winterschlaf, und das ist der Unterschied zu den Bärinnen, den Frauen sozusagen in der Gruppe, die dann rumlaufen, wenn es ihnen so kalt ist sozusagen, die liegt in ihrer Höhle, die ist da geschützt. Die geht nicht zum Aldi, die geht nicht zum Notar, die braucht auch sich nicht vermehren, die ist im Winterschlaf. Und wir nennen das Hypometabolismus. Alle, aber auch wirklich alle Körperfunktionen, inklusive der Hormonproduktion, des Herzschlags, des Blutdrucks und vor allen Dingen der Körpertemperatur, sind reduziert. Denn sie braucht das ja nicht. Sie liegt da sozusagen relativ warm in ihrem Umfeld, natürlich nicht so beheizt, wie wir heute im Winter leben, aber sie hat sich darauf eingestellt und das macht die Biologie ja seit Millionen Jahren. Das heißt, man kann den Körper schlafen legen. Ungünstig ist das nur, wenn man diese hypometabolischen Zustände mit im Leben hat, wenn man sich vermehren will, wenn man zum Aldi muss, wenn man zum Notar gehen muss, dann macht das ja überhaupt gar keinen Sinn und es ist noch eine Gefährdung, denn das Immunsystem der Bären ist auch heruntergefahren, aber die ist ja geschützt. Die hat ja mit keinem Kontakt. Die liegt da in Ruhe in ihrem, wie es im Englischen heißt, Hibernation, in ihrem Winterschlaf und ist damit sicher. Wir gehen aber, und davon gibt es sehr viele Frauen, Männer natürlich auch, die laufen als Bärin unterkühlt durch das Leben. Und wie du eben richtig schon dazu gesagt hast, ist natürlich das Immunsystem dann nicht voll fit. Ich habe keinen genügenden Kreislauf und die Durchblutung der Hände, der Füße, des Körpers ist nicht genügend, insbesondere auch der Niere, die leidet da am meisten drunter. Und wenn das für eine gewisse Zeit anhält, dann führt das zu chronischen Beschwerden oder auch zu Schäden. Das heißt, wir sehen viele Menschen, die 5, 6, 7, 8, 10 Jahre eine Unterfunktion der Schilddrüse haben oder hatten, die nicht erkannt wurde, aus Gründen, die kann man nochmal vertiefen, jetzt vielleicht nicht. Und dann macht die Niere nicht mehr mit, die wird nämlich minder durchblutet. Was bekommen die? Einen Hochdruck. Das heißt, wenn bei uns Patienten mit kalten Händen, kalten Füßen kommen, dann sagen wir, gut, du hast einen Hochdruck, was weiß ich nicht, du nimmst 2 Antihochdruckmittel ein, gucken wir doch mal erst, was du für eine Körpertemperatur hast, wenn die niedrig ist und der Puls auch noch und vielleicht der Blutdruck auch noch, dann sehen wir, da ist eine Durchblutungsstörung da. Das heißt, wir versuchen immer, die logischen Ketten abzuarbeiten. Das eine hängt ja doch mit dem anderen zusammen. Das ist wie so ein Dominoeffekt. Mhm. Am Ende natürlich fällt der letzte Stein, dann weiß man aber nicht, wie der erste Stein ausgesehen hat oder wann der gefallen ist. Und wir versuchen, diese Ketten logisch zurückzuverfolgen. Und dann können wir eben halt sagen, der Winterschlaf ist mit unserem Leben nicht vereinbar. Mhm. Und deshalb ist die einfachste Aussage, komm, nimm mal schnell dein Digitalthermometer, steck es in den Mund, unter die Zunge, miss 3-mal am Tag und dann guck mal nach 5 Tagen bei Frauen wegen des Zyklus und der Temperatur, die ja, wie ihr wisst, schwankt, etwas länger, vielleicht mal 4 Wochen messen, das ist nicht viel Arbeit und dann hat man hinterher ein Ergebnis. Was sagt das Ergebnis? Das Ergebnis sagt zunächst mal, wenn der Körper eben halt unterkühlt ist, dann hat der meistens eine Temperatur, die liegt unter 36,8 Grad. Mhm. Das ist die Schwelle. Da muss man im Durchschnitt drüber liegen. Schon mal
ergänzend,
das
ergänzend, nicht in der zweiten Zyklushälfte, sondern auch schon in der ersten.
Richtig, ganz wichtig. Und das Zweite, was man sehen kann, die Streuung der Temperaturwerte zwischen ganz hoch und ganz niedrig. Wenn das sehr, sehr weit ist, muss man an das nächste Organ, was fast ein Zwillingsorgan ist, denken, nämlich die Nebenniere. Mhm. Ist also die Spreize weit, im Gegensatz zu der fokussierten, wenn also der Unterschied relativ klein ist, ist der Unterschied klein, ist die Nebenniere in Ordnung? Und die Vermutung muss stehen oder gelten, dass wenn der Unterschied sehr groß ist, dass die Nebenniere nicht in Ordnung ist. Denn das ist auch wichtig und trägt auch natürlich zum Leben dabei. Denn das ist ja das Lebenshormon. Viele reden immer von Stresshormon, aber ohne das Stresshormon bin ich tot. Ja, das heißt, das ist nicht nur das Stresshormon, das ist erstmal unser Vitalhormon. Und die beiden Hormone, die sind wie siamesische Zwillinge, zwei Köpfe, ein Leib, ne? Die kann man auch immer nur selber gleichzeitig betrachten. Man darf sich nicht nur um die Schilddrüse kümmern. Die Nebenniere ist immer mit zu betrachten. Sonst schreit das Kind, wenn es nicht gestillt wird. Das eine vom Zwilling wird gestillt, das andere nicht. Das muss man immer zusammen sehen. Und dann hat man mit dieser Temperaturtabelle, die nichts kostet, außer ein Thermometer und ein bisschen Geduld für 4 Wochen, dann hat man die Ergebnisse. Da kann man schon mal eine wesentliche Aussage treffen. Und dann muss man suchen, warum ist die Temperatur zu niedrig. Dass das Folgen hat, habe ich eben schon gesagt. Ja, die Untertemperatur, die Unterfunktion führt auch mental zur Schwäche. 50% aller Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion haben Depressionen. 50% aller psychiatrisch Kranken in den Krankenhäusern haben Schilddrüsenunterfunktion. Das kann man nicht wegdiskutieren. Ich will mich jetzt auf die Zahl 50 nicht festlegen. Ja, aber ungefähr so geht das. Das sind also wirklich grobe Mengen, die hier eine Rolle spielen. Es ist nicht nur mal eine Frau, die vielleicht eine Unterfunktion hat, die dann eine Depression hat. Das muss man aber abprüfen. Es gibt so viele Ursachen für Depressionen. Ja, aber eine könnte das sein. Und wenn es sie wäre, müsste ich es wissen. Denn dann würde ich anders vorgehen, als zum Beispiel bestimmte Medikamente nehmen, auf die ich hier nicht eingehen will. Wenn ich also mir ein bisschen mehr Feuer mache, sozusagen, und wieder ein paar Holzscheite auf den Ofen gebe, dann könnte meine Körpertemperatur besser werden und alle Funktionen, die da dran hängen, denn dann käme die Bärin wieder aus dem Winterschlaf. Und dann steht die wieder vor uns mit vitalem Fell, mit tollem Herzschlag, wieder normale Frequenz, normaler Blutdruck. Die Tatzen sind wieder warm, die Füße auch. Ja, der Kopf ist wieder klar, ich kann mich wieder vermehren, die Libido ist wieder da, die Kräfte, die Vitalkräfte, alles sprudelt und sprießt wieder, wie jetzt der Frühling eben halt sich zeigt, die Blätter wieder wachsen und die Blüten aufgehen. Und diese Vitalisierung, die die Frauen dadurch erfahren, dass sie dann auf einmal wieder Schilddrüsenhormon bekommen, was man gar nicht wusste, dass es ihm fehlte, das ist der Schilddrüsenwahnsinn, den Frau Borthorpe in dem Buch beschreibt, dann auf einmal lösen sich die Probleme. Und das ist der Grund, warum wir versuchen, mit unserer Diagnostik, aber auch mit unseren therapeutischen Maßnahmen, die Patienten so zu explorieren, dass wir wirklich nichts übersehen.
Ja, und gerade was du jetzt sagst, Thema Schilddrüse, wir sehen das auch immer und immer wieder, dass eben ja standardmäßig einfach auch nur der TSH-Wert gemessen wird erstmal, wenn ich eine Vermutung habe. Und das ist teilweise für da teilweise ein richtiger Kampf ist, dann überhaupt mal aktives Schilddrüsenhormon irgendwie zu bekommen, FT3, FT4, dass Frauen da wirklich mit ihren Ärzten kämpfen müssen. Und ich glaube, das ist ein grundlegendes Thema. Und da muss man einfach, glaube ich, insgesamt einfach auch da sich selbst Wissen aneignen und dann für sich einstehen. Weil ich glaube, nur wenn eben Gespräche mit Ärzten auch auf Augenhöhe teilweise stattfinden, weil man einfach auch gut informiert ist, kann man auch entsprechend natürlich die richtigen Fragen stellen, ne? Weil ich glaube, dass so langsam durch Social Media und durch die Aufklärung besser wird, aber eben auch noch nicht weit genug verbreitet ist.
Ja, dem kann ich durchaus mich anschließen. Wichtig ist zu wissen natürlich, die Ärzte leisten ja gute Arbeit draußen. Die Ärzte leben natürlich in einem Umfeld, was ihnen natürlich gewisse Vorschriften macht. Und an die Vorschriften muss man sich natürlich auch halten. Der Widerspruch entsteht da, wo die Vorschrift eben halt nicht das abdeckt, was die Frau individuell für eine Lebenssituation hat oder auch für eine Gesundheitssituation. Und deshalb muss man von Leitlinien natürlich manchmal auch abweichen oder muss auch den Patienten darauf hinweisen, wisst ihr, ich habe Leitlinien, an die muss ich mich eigentlich halten, aber wir können eine Vereinbarung treffen, dass ich außerhalb der Reihe sozusagen, das, was wir in der Tropenmedizin sehr häufig machen müssen, weil es keine Leitlinien für alles gibt, für die Therapien, ob es Kinder sind oder Erwachsene, da müssen wir einfach in den Bereich gehen, den wir Off-Label nennen. Das muss man aber mit dem Patienten besprechen. Dafür muss man eventuell auch, deswegen haben wir auch einen Behandlungsvertrag, wo das eben drin steht, passt mal auf, wir denken auch eben halt mal in diese oder jene Richtung. Wir fahren nicht nur auf der Autobahn, wir biegen auch mal links oder rechts ab und stehen auch plötzlich mal im Wald. Und dann müssen wir uns ja trotzdem da noch bewegen können. Da haben wir halt einen eigenen Kompass und mit dem gehen wir dann durchs Gelände. Und das ist genau das, was wir brauchen. Deshalb, die Ärzte machen gute Arbeit und wir dürfen nicht vergessen, wenn wie meine Schwiegertochter, die hat eine Kassenarztpraxis, auch wieder Medizin. Die hat dann 150 Patienten am Tag. Die kann sich einfach die Zeit nicht nehmen. Ja. Die muss das so machen. Das war der Grund. Und deshalb sage ich, ich würde ja niemals eine Kassenarztpraxis machen können. Das kann ich gar nicht. Meine Mutter hat 1955 schon gesagt, sie möchte sich eben nicht festlegen, fixieren auf all diese ganzen Rituale, will ich mal sagen, oder die Festschreibung gesetzlicher Natur, Richtlinien, was es da auch immer alles gibt. Sie möchte gerne ihre Erfahrung so umsetzen, wie es richtig ist. Dafür muss ich mit dem Patienten ein Abkommen tätigen sozusagen. Und ich muss ihm sagen, was er hier erwarten kann und offen reden. Ja, denn wir haben für viele Therapien ja Vorschläge, die kann man machen. Aber was mache ich denn, wenn ich die Therapievorschläge umgesetzt habe, die in der Leitlinie drinstehen, der Patient ist nicht gesund? Dann muss ich mir etwas einfallen lassen. Der Kassenarzt ist dann gebunden. Deshalb stehe ich nicht als Kassenarzt da, nicht weil ich mehr Geld verdienen will, sondern weil ich freier sein will. Und will natürlich im Rahmen der Therapiefreiheit, die dem Arzt ja gewährt wird, will ich diesen Freiheitsraum ausnutzen dürfen. Und dann muss ich mich eben halt nicht verdingen und bestimmte Dinge unterschreiben, was ja von der Kassenärztlichen Vereinigung vorgegeben wird. Alles auch mit Recht, ist alles auch gut überlegt, aber es passt eben nicht auf jeden. Und wir haben ja keine Millionen Patienten. Viele werden ja gut behandelt in den Praxen. Uns geht's doch um die, die offensichtlich mit dem, was geboten wird, nicht klarkommen.
Ja,
und
ja.
Die brauchen ja auch eine Unterstützung. Die haben Fragen, die müssen beantwortet werden. Und wir gehen den Fragen nach und wir versuchen die Ursache biologisch, wie auch immer, holistisch im Ansatz, integrativ oder systemmedizinisch eben halt wirklich dem Ursprung der Ursache, der Causa, wie wir sagen, zurückzuführen. Und dann können wir kausal therapieren.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Und um Gottes Willen, ich habe jetzt natürlich auch schon mit vielen Ärzten und Ärztinnen gesprochen. Und der Zeitdruck in so einer kassenärztlichen Praxis ist natürlich einfach da, ob das jetzt eine Gynäkologin ist, die eben dann 7 Minuten Zeit hat für die Patientin. Und wenn die Fragen eben nicht geklärt sind, dann sind sie eben nicht geklärt, weil es sitzen halt auch noch 20 weitere im Wartezimmer, die genauso irgendwie kurz angeschaut werden möchten. Und ich glaube, dass es da einfach aber nichtsdestotrotz wichtig ist, dass dieses Wissen einfach auch da ist, um einfach manche Dinge vielleicht auch für sich selbst abzuklopfen oder eben dann auch die Entscheidung zu treffen, hey, okay, ich investiere jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geld und hol mir einen Arzt, der eben privat arbeitet und bekomme da aber vielleicht auch einfach mehr Aufmerksamkeit und mir hört jemand besser zu, länger zu, ne? Wenn ich das eben brauche. Und das sind ja, wie du schon gesagt hast, es sind ja nicht alle Fälle, sondern das sind meistens eben dann kompliziertere Fälle, wo dann eben schon eine relativ hohe Ratlosigkeit oder Verzweiflung dann auch da ist.
Ja, was ich wichtig finde, man muss das ja synergistisch sehen. Das ist ja kein Widerspruch. Das heißt, wenn ein Gynäkologe oder eine Gynäkologin eben halt am Tag 20, 30, 40 Frauen routinemäßig untersucht, um zu sehen, ob die Routineuntersuchung auch nicht auffällig ist, dann ist das ja eine wesentliche Leistung. Die kann ich ja gar nicht bringen. Ja, was ich wichtig finde, ich bin halt nebenan und wenn dann Probleme auftreten, die möglicherweise zu einem großen Fragebedarf führen, die Frau ist nicht glücklich, die Untersuchung, die jetzt routinemäßig gemacht worden ist, ist ja nicht hinreichend, sie hat eigentlich ein anderes Problem, dann kann ich ja, wenn ich mich um dieses Leid kümmere und diese klärenden Fragen eben halt beantworte, dann kann ich natürlich die Gynäkologin auch entlasten. Ja, dann kann sie sagen, komm, die Frau hat die und die Probleme schon besprochen mit dem Janssen-Rossek, jetzt geht sie in die Routineuntersuchung, ist die auffällig, ja oder nein, welche Konsequenzen zieht das nach sich, dann funktioniert ja alles wieder. Mhm. Das heißt, es ist kein Widerspruch, es ist eine synergistische Ergänzung. Das ist auch der Grund, warum ich sage, wir wollen die Welt nicht verändern, aber wir wollen sie um bestimmte Aspekte ergänzen. Mhm. Und die werden gebraucht. Und wir sehen das ja, der Anspruch ist da, die Notwendigkeit ist da und wir versuchen, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und da ich das alleine nicht mehr schaffe, habe ich gesagt, jetzt muss ein Netz Netzwerk her, denn wir müssen auf vielen, vielen Füßen stehen. Auch Frau Bolthorp hat das ja nicht alleine gemacht, das Buch, sondern da waren ja hunderte von Frauen, die sagten, komm, ich helfe dir, komm, ich mache das, ich recherchiere, ich schreibe dir das, ich mache die entsprechende Korrektur im Buch und so weiter. Ich kümmere mich um die Administration, um die Steuer, wie auch immer. Und so wollen wir das eben halt auch machen. Wir wollen das auf viele, viele Beine in ganz Europa übrigens verteilen. Wir haben ja auch Patienten aus Finnland, die kommen aus Spanien, die kommen aus Ukraine zum Beispiel auch oder aus Russland, Kasachstan habe ich jetzt gerade wieder Patientin gehabt. Wie die mich alle finden, ich weiß es manchmal gar nicht. Manchmal über das Internet, manchmal eben halt auch übers Hören sagen. Ja. Manchmal kommt auch die Schwester von dem Bruder, der schon bei mir war, wie jetzt gerade aus Schottland. Wichtig ist aber nur, ich mache ja auch nichts Besonderes. Ich bin jetzt kein Einstein, ich bin im Grunde nur ein Medium. Denn das, was ich mache, ist ja alles längst bekannt. Aber ich mache eine Art Wiederentdeckung, eine Art Renaissance. Denn viele Dinge, die ich in meiner Therapie habe oder auch in der Diagnostik, die sind schon ewig alt. Hm. Da sagen manche von den Laborärzten, mein Gott, so einen alten Test. Wir verwenden ja auch Testverfahren, die schon seit 30, 40 Jahren auf dem Markt sind, die aber im heutigen modernen Labor, was ja fast einem Roboter gleicht, der mit Greifarmen sich das Blut schnappt und dann verdünnt und dann entsprechend auch diagnostiziert und am Ende kommt eben, ich sage immer, oben schüttet man das Blut rein und unten kommt das Geld raus. Natürlich kommen auch die Ergebnisse raus und das versuchen wir noch so ein bisschen zu individualisieren und wir können auch differenzieren, welche Laborleistung eine Laborleistung ist, die jetzt benötigt wird. Mhm. Und ist das die richtige? Ich meine, ist ein Unterschied, ob ich einen Gogo fahre oder einen Porsche und ob ich jetzt im KDW esse oder ob ich hier an einem Bahnhofsrestaurant Streetfood esse, das ist doch ein Unterschied. Und so ist eben halt wenig bekannt, dass wir große Differenzierung haben in den Laborleistungen, in den verschiedenen Testen. Die Teste werden eben halt, weil sie, wenn sie händisch gemacht werden müssen, auch eine enorme Erfahrung einer MTA verlangen, die kann man in ein modernes Labor nicht mehr integrieren. Das kann man nicht mehr leisten. Und leider ist das Personal auch immer rarer, die Erfahrung haben. Wir wissen aber natürlich auch innerhalb Europas oder manchmal auch weltweit, welches Labor welche Teste macht, die jetzt in der Situation, in der die Frau sich befindet mit ihren Beschwerden oder manchmal auch der Mann, eben halt benötigt werden. Und dann sagen wir, okay, dein Blut, wir machen einen Nasenabstrich, dann müssen wir nach Amerika schicken. Wir nehmen dein Blut ab, wir schicken das nach Südamerika oder nach Südafrika. Solche Sachen haben wir alle mit im Portfolio, aber es ist eben halt nicht für jeden notwendig. Aber wenn es notwendig ist, und das müssen wir rausfinden, dann machen wir das auch. Dann bieten wir das an und sagen, das kostet das und das und das dauert 4 Wochen oder 6 Wochen. Dann haben wir die und die Antwort zu erwarten und dann können wir im Vorfeld schon sagen, ob das zur Lösung des eigentlichen individuellen Problems beiträgt oder nicht. Mhm. Und wir empfehlen die Sachen auch nur dann, wenn die zwingend notwendig sind. Ja, damit die Klarheit entsteht. Denn ich kann ja in der Praxis nur denken. Das Handeln muss ich dann den anderen auch wieder überlassen. Und wir arbeiten ja auch mit vielen Kollegen zusammen. Ich kann ja nicht die Zähne dann machen, aber wir wissen eben, es gibt bestimmte Zahnärzte, wir nennen die heute biologische Zahnärzte, die haben eine etwas andere Sicht. Und ich, wenn ich Umweltmediziner bin, werde ich ja keinem empfehlen, bestimmte Metalle in den Mund zu tun, weil ich weiß, das hat ein Problem. Oder ich habe dann hinterher eine kleine Batterie im Mund, weil da unterschiedliche Metalle mit unterschiedlichen entsprechenden Aktivitäten dann für Ströme sorgen im Mund, die für uns nicht gesund sind.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall jetzt schon mal für diesen, ja, ich würde sagen, diese ganzheitliche Aufklärung, die du jetzt hier auch schon in der Stunde, glaube ich, die wir jetzt knapp gesprochen haben, geleistet hast. Und ich würde auf jeden Fall auf dein Angebot zurückkommen, dass du nochmal kommst und wir auf jeden Fall nochmal tiefer reinsteigen, weil jetzt haben wir ja, glaube ich, erstmal so ein bisschen das Grundgerüst, zum einen von deiner Arbeit, zum anderen aber auch erstmal überhaupt das Wort Parasit hier im Podcast aufgenommen. Und jetzt kann man natürlich dann gerne weiterarbeiten. Möchtest du noch abschließend meinen Hörerinnen und Hörern, ich glaube, es sind nur Hörerinnen, aber ich sag mal Hörer, noch dazu, noch was mitgeben?
Ja, ganz wichtig, nochmal, was ihr am Anfang auch gesagt habt, habt Selbstvertrauen, glaubt an euch, gebt nicht auf, niemals, egal wie schwierig die Lebenssituation ist, denn viele Fragen sind noch nicht gestellt. Sucht die Partner, die mit euch in Dialog gehen, können auch Partnerinnen natürlich sein, denn wir haben auch sehr viele Frauen, interessanterweise auch viele Heilpraktikerinnen, die immer die besten Fragen oft stellen. Das erstaunt mich immer. Manchmal habe ich auch eine Gänsehaut, wenn sie dann die Fragen stellen. Dann denke ich manchmal, warum haben denn viele andere Kollegen, die ich kenne, diese Fragen nie gestellt? Mhm. Also bleibt neugierig und sorgt dafür, dass auch euer Umfeld sortiert wird. Also trennt euch von Menschen, die euch nicht glauben, weil die sagen, ja, du hast das ja schon ewig und so weiter. Das sind die Freundinnen, das sind die Männer, das sind manchmal Familienangehörige. Man darf sich in dieser schwierigen Situation, in der sich hoffentlich nicht viele der Zuhörer, aber manche sicher befinden, darf man sich nicht noch zusätzlich belasten durch falsche Kontakte. Also man muss sich da entschlacken, sage ich es mal vorsichtig, und muss eben sehen, dass man ein Ziel vor den Augen hat, und das darf man nie aus den Augen verlieren, das ist die Gesundheit. Zurück, wir sagen immer, zu chronischer Gesundheit, raus aus der chronischen Krankheit, aus der chronischen Müdigkeit, aus der chronischen Erschöpfung, hin durch Fragen, durch das Aufsuchen der richtigen Partner, der richtigen Therapeuten, und dann letztendlich kommt am Ende dann der Sieg und die Erkenntnis, ich hätte es schon vor 10 Jahren wissen müssen, aber ich wusste es nicht. Jetzt aber habe ich eine Lösung gefunden. Deshalb wichtig, gebt nicht auf. Traut eurer Intuition. Das hat meine Mutter mir auch früh beigebracht. Wenn der Patient dir sagt, da stimmt was nicht, dann weißt du, er hat recht. Der hat gar nicht studiert, aber der sitzt in seinem eigenen Körper, und die Intuition, die haben die Frauen noch. Ich habe auch schon einen Podcast darüber mal gemacht. Die ist ganz, ganz wichtig. Baut euch die aus. Habt Selbstvertrauen. Lasst euch nicht beleidigen und dann dreht euch einfach rum. Geht nicht in den Dialog mit Menschen, die negativ sind und die euch das nicht abnehmen, was ihr eigentlich mit Herzschmerz vortragt, nämlich eure Belastung. Das finde ich ist das Allerwichtigste. Man braucht gar nicht viel Wissen zu haben. Man muss aber die Intention haben, nicht, dass man den Durchbruch schaffen will. Ich habe mir tausende Male täglich auch gesagt, ich will da raus. Ich kann, weil ich will, und ich will, weil ich kann. Also das war auch meine kleine psychologische Spielregel. Nehmt die auf und arbeitet damit, und dann kommt ihr irgendwann zum Ziel. Und wenn er mich aufsucht oder wenn er auch im Internet meine Auftritte mal betrachtet, hört euch mal die Podcasts an. Und ich freue mich auch, wenn du mich eingeladen hast, Christina, nochmal zu neuen Podcasts, wo wir dann wirklich mal an Einzelthemen die Vertiefung wagen. Da wird keiner überfordert sein, aber es wird spannend sein und man versteht seinen Körper dann besser. Und das Verständnis des eigenen Körpers, das ist das Wichtigste. Wissen ist Macht. Nichts wissen ist Ohnmacht.
Sehr, sehr motivierend. Ich danke dir vielmals, Rolf, und bis hoffentlich ganz, ganz, ganz bald.
Ich freue mich auch.
Danke dir.
Alles Gute dir auch. Vielen Dank, Christina. Bis bald.